hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Vielleicht kannst du dir mal die Frage stellen, so auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 gar nicht, so gut wie gar nicht begeistert und 10 wie absolut begeistert, es geht nicht mehr. Wo stehst du auf dieser Skala von 1 bis 10, wenn du so denkst, so wie begeistert bist du über Gott? Wie begeistert bist du über die Welt, Gott und die Welt? So für dich so selbst, wo stehst du da gerade? Vielleicht gibt es welche unter uns, die sagen, ist alles schlimm, furchtbar. Ne? Okay, ein bisschen Begeisterung ist vielleicht noch da, ganz, ganz so schlimm ist es nicht. Vielleicht bin ich auf einer 2 oder auf einer 3. Vielleicht ist jemand da, der sagt, wow, bei mir ist das richtig, richtig toll. Ich bin gefühlt bei einer 10 oder eine 9 oder 10, fast schon 10. Und ich möchte euch sagen, Gott möchte diese Skala sprengen. Warum bei 10 Schluss? Gott möchte diese Skala sprengen. Gott möchte uns begeistern. Er ist so genial, er ist so fantastisch. Und was er alles für dich und für mich gemacht hat, das übersteigt alles, was wir uns irgendwie erdenken können, erhoffen können. Und das steht für uns bereit, zum Downloaden bereit von Gott. Und es gibt immer eins mehr. Wenn du denkst, oh, jetzt habe ich es gerallt, jetzt weiß ich, wie es ist mit Gott, jetzt habe ich ihn ein bisschen erlebt und das war so fantastisch, da setzt Gott noch immer eins obendrauf. Denn das, was Gott in uns begonnen hat, hat noch lange nicht geendet. Da ist noch lange nicht Stopp. Und es gibt immer neue Facetten auch an Gott zu entdecken, wo wir sagen können, wow, das habe ich ja noch nie gesehen. Ich bin jetzt schon über 30 Jahre Christ. Ich bin jetzt, 35 Jahre von meiner Bekehrung. Ich habe mich mit fünf Jahren habe ich mich ganz bewusst entschieden und habe gesagt, Jesus, komm in mein Leben, sei du mein Herr. So, wir Christen nennen es Lebensübergabe. Wenn man sein Leben an Gott übergibt, die Bekehrung, und dann geschieht etwas. Und das macht der Heilige Geist. Gott selbst, er macht es in uns, dass da etwas in uns passiert. Fromme Christen und die in der Bibel sich auskennen, wir nennen das Wiedergeburt oder Neugeburt. Da macht Gott etwas in uns und das geschieht durch den Heiligen Geist. Aber damit ist noch lange nicht Schluss. Wenn du denkst, die Bekehrung ist das allerhöchste Creme de la Creme, was zu erreichen gibt, dann sage ich, hey, falsch. Es gibt noch so viel mehr zu erleben und Gott möchte dich einladen, mit hineinzunehmen in diesen Prozess des Gott immer neu Erlebens und zu wachsen in ihm und ihm zu erkennen und auch seinen Heiligen Geist mehr kennenzulernen. Unsere Reihe heißt begeistert. Da gibt es ein anderes Wort, das heißt euphorisch. Habt ihr schon mal gehört? Euphorisch zu sein. Ja? Dass jemand, wenn er begeistert ist, dann ist er euphorisch. Ist auch ein griechisches Wort, das heißt eu für gut und verein für tragen oder ertragen. Also gut. Man kann es gut ertragen. Also wenn man begeistert ist, kann man es ertragen, so die gut ertragen, so die Welt. Aber ich glaube, das ist nicht, was begeistert eigentlich ausdrückt. Da steckt mehr drin. Ja? Wir ertragen ja durch Begeistern nicht nur die Welt, die so schlimm ist, sondern hey, das erfüllt uns ja was, wo wir sagen, wow, ich bin absolut Fan von dieser Sache. Und wenn ich das erlebe, wenn ich das sehe, und da gibt es unterschiedliche Dinge, vielleicht gibt es Fußballfans in unserer Mitte, und dann geht dein Herz auf, wenn deine Mannschaft ein Tor schießt, dann bist du begeistert. Und die meisten echten Fußballfans, die sitzen dann nicht an ihrem Stuhl, ja, Fähnchen, Tor. Nein, da wird aus dem Stuhl gesprungen, da wird gerufen, ja, da kommt die Begeisterung raus, das erfüllt einen mit Freude, das durchdringt einen, das ist nicht nur gut ertragen, nein, das ist, da kommt etwas, was in uns platzt und rauskommt. Dann gibt ein anderes Wort, darüber habe ich schon mal ganz kurz was gesagt und das gefällt mir besser, das heißt enthusiastisch. Enthusiasmus. Was heißt das? Das ist auch griechisch und bedeutet eigentlich in Gott sein. In Theos. In Gott sein. Und das ist ein Erlebnis, was wir als Christen haben können. Wenn wir Gott erleben, dass er kommt in unser Leben und uns neu macht, wenn er uns erfüllt mit seiner Gegenwart, dann sind wir wie so in Gott rein versenkt. Und dann passiert da etwas. Da ist eine Art von Begeisterung, die kann man nicht beschreiben. Und übrigens den Heiligen Geist, das Erlebnis mit dem Heiligen Geist, kann man nicht beschreiben. Das muss man erleben. Ich weiß nicht, hat dich schon mal jemand gefragt, wie schmeckt Banane? Was antwortest du da drauf? Wie schmeckt Banane? Nach Banane. Du musst es probieren. Ja? Oder ja, das ist halt so süß und es hat so einen speziellen Geschmack und das schmeckt halt wie Banane. Du kannst es nicht erklären, oder? Und genauso ist es auch mit dem Erlebnis mit dem Heiligen Geist. Du kannst davon schwärmen, du kannst davon erzählen, du kannst darüber predigen. Aber erst richtig kraftvoll wird es, wenn man es erlebt, wenn man es schmeckt, wenn man es wirklich mal an sich selbst erlebt. Und das ist so wichtig, dass wir Gott erleben und nicht nur von ihm hören. Wir müssen abbeißen von dieser himmlischen Banane sozusagen und schmecken, wie er schmeckt und seine Kraft erleben. Ich glaube, ich hatte vorhin in der Vorbereitung, als wir gebetet haben, übrigens ist es wichtig, 9.30 Uhr haben wir immer Gebet vor dem Gottesdienst. Kommt doch da, wer schon Zeit hat und die Möglichkeit hat, kommt doch da schon mit dazu. Da wird gebetet, wir beten, wir führen einander manchmal, aber auch für den Gottesdienst und für das, dass wir ihn erleben. Und in dieser Zeit hatte ich einen geistlichen Eindruck. Ich habe empfunden, dass der Heilige Geist so sagt, guck mal, mit mir ist es wie mit einem Überschallflugzeug. Kennt ihr so ein Überschallflugzeug? Was ist denn die Berufung von einem Überschallflugzeug? Schnell zu fliegen, ja, dafür ist es gebaut, dafür ist es konstruiert. So ist es geplant worden. Es soll schnell fliegen, es soll mit Karacho abheben und immer schneller werden und immer schneller werden, bis zu dem Punkt, wo es schneller fliegt als der Schall, als ein eigener Krach, der von hinten von seinen Düsentriebwerken ausgeht, schneller als der Krach. Und dann passiert was. Kennt ihr das? Was passiert da? Es gibt einen großen Knall. Das Flugzeug die Schallmauer durchbricht. Das hört man manchmal, ne? So an einem schönen Tag wie heute, plötzlich knallt es ganz, macht es dann irgendwo so am Himmel. Und das ist der Moment, wo dieses Flugzeug eben in seine Berufung reinkommt und schneller fliegt als der Schall. Und ich glaube, wir Christen haben auch so eine Berufung. Wir haben eine Berufung, schneller zu fliegen als das, was wir so aus unserer irdischen Kraft heraus können. Schneller zu gehen, mehr mit Gott zu erleben, als das, was wir haben. Wir suhlen uns manchmal in unseren Sorgen, wir suhlen uns manchmal auch in unseren Begrenztheiten und denken, oh Gott, es ist so schwer. Stimmt das denn wirklich, was in deinem Wort drin steht? Und dann haben wir sogar so Theologie, die das zurechtrückt, das mit dem Heiligen Geist, das gilt heute gar nicht mehr so. Ja, wir müssen es anders sehen, ja, de facto, wir erleben es ja nicht. Also muss es ja ein bisschen anders zu verstehen sein. Und wir tun aus unserer Situation so Rückschlüsse auf Gott, auf sein Wirken schließen. Anstatt, dass wir das Wort Gottes ernst nehmen und sagen, hey, das ist der Standard. Und wenn ich das nicht erlebe, dann liegt es vielleicht nicht an dem Wort Gottes. Dann liegt es vielleicht nicht an dem, wie Gott ist, sondern wie ich ihn vielleicht verstanden, begriffen habe, wie ich es erlebe. Ich relativiere nicht das Wort Gottes so, wie es mir passt, sondern ich muss mein Leben relativieren, so wie es Gott passt. Ich möchte mein Leben ganz so leben, wie er es möchte und nicht, wie ich mir Gott ausmale. Wir haben alle irgendein Bild von Gott in unserer Tasche. So eine Schublade auf, so muss Gott sein und zack, so ist er. Aber Gott lässt sich in keine Form pressen, auch in keine theologische Form. So diese Bilder, die wir so malen von Gott. Und dann gibt es immer wieder was dieses Bild sprengt. Und denkt, boah Gott, du bist ja doch ganz anders. Du bist ja doch viel größer. Gott lässt sich von dir, von mir und auch von den besten Theologen auf der Welt in kein Konzept sperren. Denn sein Geist, er ist lebendig, er ist groß, er ist viel größer als all das, was wir Menschen uns irgendwie erdenken können. Kommen wir zu dem Wort begeistert. Das gefällt mir nämlich. Begeistert. Da gibt es dieses Präfix B vorne, also geistert und begeistert. Und in unserer deutschen Sprache heißt es sowas wie bei, ja, B. Das ist nicht nur ein Stück, sondern bestückt. Da geht es nicht nur um die Sache, sondern da geht es etwas, was wir bekommen davon. Ja? Also man kann etwas bestücken, man kann auch drücken, man kann auch bedrückt sein. Das hat was mit mir dann zu tun. Und begeistert hat etwas mit dir und mit mir zu tun. Nämlich, dass Gott aus dem Himmel, der Heilige, deswegen nennen wir ihn ja auch Heiligen Geist, kommen möchte und seinen Geist dir geben möchte. Dich begeistern. Und darum geht unsere Reihe. Es geht um den Heiligen Geist. Für uns eine Doppelbedeutung, begeistert sein, aber von Gott auch erfüllt und bestückt zu werden. Und dann sprengt das deine Skala, das kann ich dir sagen. Selbst wenn es dir im Natürlichen richtig mies geht, wenn du Leid in deinem Leben erfährst, ich kann dir sagen, wenn Gott dich begeistert, ist das egal. Er stillt unsere Bedürfnisse auf einer ganz anderen Ebene. In der größten Not kannst du durch diese Begeisterung an ihm festhalten und überwinden. In dieser Reihe wird es gehen, wir wollen den Heiligen Geist besser kennenlernen und auch ganz besonders natürlich im Seminar jetzt am Samstag. Kommt dahin, kommt da zahlreich, das wird richtig gut. Pastor Graziano Ganci ist ein guter Freund von mir und er ist von Italiener und sein ganzes italienische, ja, wie sagt man, Temperament, das geht mit ihm durch und es belebt uns und es begeistert uns. Und ich habe ihm Graziano gesagt, du darfst bei uns, ja, gib alles, ja, komm und gib Gas. Und er freut sich, kommen zu können. Er bringt auch ein paar Leute aus seiner Gemeinde mit. Bin ganz gespannt, wie das werden wird. Es wird richtig gut. Und wisst ihr, was gerade, das sage ich euch jetzt, bevor er kommt, wisst ihr, was Graziano auf Deutsch übersetzt heißt? Also wenn du es Wort für Wort übersetzt. Hä? Grazia heißt Gnade. Ja? Gnade. Und no heißt keine. Keine Gnade. Er kennt keine Gnade. Ich glaube schon, er kennt Gnade. Aber er kennt keine Gnade, wenn es darum geht, uns das Wort Gottes so richtig reinzupowern. Deswegen bin ich total begeistert. Er kommt. Und wir freuen uns auf ihn, über die Taufe vom Heiligen Geist zu hören. Und am Pfingsten werden wir hören über übernatürlichen Lebensstil, den Gott für uns bereithält. Also diese ganze Reihe begeistert, die begeistert mich. Es ist nicht ein Lieblingsthema von mir, dass ihr das falsch versteht, aber ich glaube, es ist ein begeisterndes Thema und wir dürfen uns da alle mit, da dürfen wir profitieren. Über den Heiligen Geist, Mr. Holy Spirit heißt die Predigt heute. Begeistert und Mr. Holy Spirit, den möchte ich euch so ein bisschen vorstellen. Das klappt nicht alles nur in einer Predigt, aber so ein paar Eckdinger von ihm möchte ich euch vorstellen. Der Vater im Himmel fragt so, in seinem Konzil der Dreieinigkeit. Ah, Leute, ach Jesus, Heiliger Geist, wo fahren wir dieses Jahr in Urlaub? Wo wollen wir hin? Wollen wir wieder nach Jerusalem? Und da sagt Jesus, oh nee, nicht schon wieder. Was sie das letzte Mal da mal mir angetan haben, das war echt krass. Die haben mich echt mies behandelt. Am Schluss ist es ganz blutig geendet, hing dann da am Kreuz. Oh, das muss nicht sein. Ja, was schlägst du vor? Und dann sagt Jesus, ja, wir könnten dieses Jahr mal nach Rom. Und dann sagt der Heilige Geist, au ja, da war ich noch nie. Ja, das machen wir. Ja, oh. Ja, manchmal braucht es eine Zeit, bis der Groschen fällt, aber manchmal kann man ihn auch rollen hören, das ist auch gut. So die Person des Heiligen Geistes, um den geht es heute. Apostelgeschichte 19, Vers 2. Und er sprach zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist ergriffen, als ihr gläubig geworden seid? Sie aber sprachen zu ihm, wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Also erst Paulus ist da ein paar Leuten begegnet, die sogenannten Johannesjüngern, und hat gemerkt, die sind gläubig, die haben eine Frömmigkeit, die danken Gott, die haben Jesus erlebt. Und er fragt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen oder andere Übersetzung ergriffen? Habt ihr ihn euch runtergesaugt sozusagen? Habt ihr das empfangen, den Heiligen Geist? Und die stehen da und sagen, boah, wir haben überhaupt gar keine Ahnung, dass es den überhaupt gibt. Es ist so eine Beobachtung, die ich auch in unseren christlichen Reihen, ganz Deutschland, weltweit auch immer gemacht habe. Da gibt es Menschen, die haben noch nie was, die sind jahrzehntelang Christ, haben vielleicht den Namen Heiliger Geist schon mal gehört, weil man ja betet im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, aber haben ihn noch nie erlebt. Sie haben noch keine Ahnung, sie haben es nicht ergriffen und auch noch nicht begriffen. Ich glaube, manchmal kommt das Begreifen vorm Ergreifen. Ja? Denen hat niemand was vom Heiligen Geist erzählt. Und darum hatten die auch nie die Chance, sich Gedanken zu machen, sich auszustrecken und sagen, ja, wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich dich empfangen. Diese Typen da, die hatten keine Ahnung vom Heiligen Geist, darum haben sie sich auch noch nicht nach ihm ausgestreckt. Wir müssen es manchmal begreifen, bevor wir es von Gott ergreifen können. Der Heilige Geist ist nämlich eine Person genau wie der Vater und wie der Sohn. Es reimt sich. Der Heilige Geist ist eine Person genau wie der Vater und der Sohn. Ja, habe ich gerade gemerkt. Es reimt sich. Wir beten das ja im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Oder in Matthäus 28, Vers 19, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Manchmal denkt man, der Heilige Geist ist nur so eine Kraft, so eine Energie, so eine kosmische Energie, die manchmal fließt, die einen vielleicht begeistert macht oder die Kraft irgendwie mit sich bringt. Und tatsächlich, wenn der Heilige Geist kommt, er ist pure Energie. Apostelgeschichte 1, Vers 8, da heißt es, aber ihr werdet Kraft, Energie. Im griechischen Grundtext steht an diesem Wort Dynamis. Kommt im Wort Dynamit drin vor. Kraft. Oder Dynamo am Fahrrad. Jetzt bei dem schönen Wetter lohnt es sich, wieder Fahrrad zu fahren. Ne? Und wenn es dann dunkel wird, macht man den Dynamo dran. Und dann läuft der Strom. Ja? Der macht die Energie. Und hier heißt es, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Aber der Heilige Geist ist nicht Kraft. Er ist nicht eine bloße Energie. Irgendetwas, was da rumschwirmt und dann Kraft. Sondern er bringt Kraft mit. Er ist eine Person. Wir haben ja auch diese Verheißung in Johannes 7, Vers 38 und die ist richtig krass. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das drückt diese Kraft aus, diese Dynamik, Ströme. Also nicht nur ein Bächlein, sondern Ströme lebendig. Das ist ein Bild für Kraft, für Dynamik, für Erfrischung, die von unseren Leibern aus fließen soll zu den Menschen. Aber der Heilige Geist ist nicht Kraft. Er bringt diese Kraft und er setzt diese Kraft frei. Der Heilige Geist ist eine Person. Eine Person, mit der man wie mit Jesus eine Beziehung pflegen kann und sollte. Du kannst sagen, der Heilige Geist ist eine weitere Facette der Dreieinigkeit, die wir kennenlernen dürfen von Gott. Die Dreieinigkeit, das ist ein ganz schwieriges Konzept, ne? Weiß nicht, ob du dir schon mal Gedanken darüber gemacht hast. Gott ist dreieinig und der Heilige Geist gehört untrennbar als Person zur Dreieinigkeit, wie der Vater und der Sohn. Wenn man einen raus wegnimmt, dann ist es nicht mehr rund, dann schmälert man Gott in so ein, ja, manche machen das ja so, die haben Gott Vater, Gott Sohn und die Bibel, ja. So, das ist für sie die Dreieinigkeit. Das lernen sie zwar nicht so, aber sie leben so, ne? Weil die Bibel diesen Stellenwert des Heiligen Geistes verdrängt. Nein, Gott steht über der Bibel. Er hat uns die Bibel gegeben. Die Bibel ist wichtig. Er hat sie inspiriert durch seinen Geist. Und er ist der Autor der Bibel. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Wenn man einen raus wegnimmt, dann ist es nicht mehr Gott. Ich vergleiche das immer gern mit einem Sixpack. Kennt ihr so ein Sixpack? Also ich meine jetzt nicht das am Bauch so. Ne? Okay, naja, für was ein Sixpack, wenn man sich ein ganzes Fass leisten kann. Ja? Nee, das habe ich nicht gemeint. Ich meine so, man geht in einen Getränkeladen und holt sich so ein Sixpack Bier zum Beispiel oder ein anderes Getränk. Und stell dir vor, du gehst dahin und es fehlt eine Flasche. Ist es dann noch ein Sixpack? Nö, ne? Dann fehlt was. Und genauso ist es mit Gott. Wenn du eins der Gottheit ausklammerst, dann fehlt was. Dann fehlt auch dir was. Wir brauchen das ganze Paket. Wir brauchen Gott ganz. Denn der Heilige Geist ist Gott. Habt ihr das gewusst? Er ist nicht nur eine Energie, er ist nicht nur irgendein Gedanke, ein Konzept, er ist Gott. Johannes 4, Vers 24, da heißt es, Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Oder 2. Korinther 3, Vers 17, der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Für mich ist dieses Konzept der Dreieinigkeit, wie können wir uns das vorstellen, ist eines der größten Gottesbeweise. Warum? Wenn man so in andere Kulturen reinguckt, wie die sich Gott vorstellen, dann hat es meistens so menschliche Züge. Wenn du so mal guckst in die griechische Götterwelt, die ganzen Götter von Zeus, Hera und so weiter, die waren alle sehr menschlich dargestellt, mit menschlichen Emotionen, die haben sich gerecht, die haben sich geliebt, die haben sich bekämpft, die haben sich beneidet, die haben alle möglichen Dinge, und das hat man dann so ein bisschen auf die Natur gemünzt und hat gesagt, guck, wenn die Götter da jetzt unterwegs sind, dann erleben wir das in der Natur, aber sie waren sehr menschlich, man nennt das anthropomorph, ja, menschlich dargestellt. Oder die nordischen Götter, Thor, ja, oder der Donaugott, der nach dem ja auch der Donnerstag benannt ist. Und diese ganzen nordischen Götter, die es gibt, sind sehr menschlich vorgestellt. Auch in anderen Kulturen gibt es so viele menschliche Vorstellungen. Oder die Gedanken, wie die Welt geschaffen ist. Auf Indianer glauben, manche Stämme, da kam eine Schildkröte raus aus dem Wasser und da oben drauf war dann die Welt und so. Also ziemlich eigenartige Vorstellungen. Aber sich so ein Gottesbild auszudenken, wie es die Bibel hat, ein Gott, der doch drei ist und doch nur einer, da kommt kein Mensch drauf. Also ich finde es ziemlich schwierig, sich sowas auszudenken. Der biblische Gott hat zwar auch anthropomorphe Züge, also menschliche Züge. Er sitzt auf dem Thron, er bewegt seinen Arm, er bläst mit seinem Mund. Die sind alles so Vermenschlichungen, die uns seine Handlungen, seine Eigenschaften, seine Gedanken zugänglich machen, erklären, beschreiben. Aber er ist es nicht. Er ist größer. Das biblische Gottesbild ist so ein Mindblowing, das kann man sich nicht vorstellen. So, Gott ist drei und doch einer. Ja, boah, ich kann mir das nicht erklären. Es gibt so viele Erklärungsversuche. Eins davon ist zum Beispiel, man sieht die Sonne und die Sonne gibt Licht und Wärme. Drei in einem. Also diese Konzepte hinken da immer irgendwie. Ne? Aber das ist so eine Art, wie man es vielleicht erklären kann. Es gibt noch eine andere Form, man sagt ja nicht nur Dreieinigkeit, sondern auch Dreifaltigkeit. Ne? Also Gott hat drei Falten, ist schon ein alter Mann. Nein, so ist es nicht gemeint, sondern er ist dreifaltig, so wie dieses Blatt. Nehmen wir an, das ist Gott und trotzdem hat es so drei verschiedene Bereiche. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und man kann das so falten, dass auch immer man nur eins von diesen Aspekten Gottes oder von diesen Personen Gottes sehen kann. Und trotzdem ist es eins und gehört zusammen. Wie kann man sich das vorstellen? Den Vater, da können wir uns vorstellen, weil das ist ein schönes Bild. Wie ist es, wie ein Vater, der uns liebt, der Richter, Gott, der Vater, der stark ist, der die Kinder erzieht, der für die Familie sorgt. So, das sind solche Vorstellungen, die wir damit verbinden können. Auch der Sohn, Jesus, es ist ja sehr antastbar gewesen. Er kam ja leibhaftig auf diese Welt. Wir konnten ihn erleben, wir konnten ihn beschreiben. Und die Bibel erzählt uns da unheimlich viel drüber, über den Sohn und über die Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn als ein Bild für uns. Sehr gut vorstellbar. Aber wenn wir zum Geist kommen, dann ist es immer so was Schwammiges, was Unvorstellbares. Wie kann man Geist erklären? Das hebräische Wort auch dafür, was die Bibel im Alten Testament benutzt, ist Ruach. Ruach heißt Geist, bewegte Luft, Atem, Wind, Hauch oder schwaches Wehen, Windstoß, kann aber auch für Sturmwind, Nichtiges oder Sinn. Also es ist ein vieles, was man nicht greifen kann, was man nicht fassen kann. Wir können es irgendwie nicht fassen. Geist, bewegte Luft, Atem. Und das griechische Wort für Geist ist Pneuma. Vielleicht hast du das schon mal gehört, ihr Männer, die Pneumatik am Reifen, die Luft am Reifen. Es bedeutet genauso Wind, Hauch, Geist, Atem, Luft. Und manchmal, wir haben dieses Bild, dass wir so nicht greifen können, der Geist, der weht, wo er will und er ist unsichtbar, nicht fassbar. Und darum bringt er auch so ein bisschen Unsicherheit manchmal mit. Der Heilige Geist, wir haben das gehört, der wirkt manchmal so ganz komische Sachen. Wenn man in die Bibel reinguckt, da kommt er über die Maria und schwupp, die ist schwanger. Oh nein! Skandal! Was hat denn da der Heilige Geist gewirkt? In der damaligen Welt ein ganz großer Skandal. Oder zu Pfingsten, wir werden es zu Pfingsten hören, fällt er auf 120 Menschen und da geht dann die Post dermaßen ab, dass alle oder viele denken, die sind total betrunken schon am Morgen. Die haben sie ja nicht mehr an. Also wenn wir so sehen, manchmal wirkt der Heilige Geist und er macht so komische Dinge. Boah, will ich das wirklich? Kann das wirklich Gott sein? Dann hört man vielleicht von irgendwelchen extremen Charismatikern oder Pfingstlern, die ganz komische, wilde Sachen machen, wo Menschen wackeln, zittern, umfallen. Skandal! Kann das Gott wirklich tun? Sich auf den Heiligen Geist, auf dieses Unfassbare, Ungreifbare, Unsichtbare und doch Kräftige so einzulassen, boah, da braucht man Mut. Da braucht man Vertrauen zu Gott. Gott, ich will dich erleben. Ich vertraue dir. Hab keine Angst. Denn übrigens, die komplette Dreieinigkeit hat dich geschaffen. Nicht nur der Vater, nicht nur der Sohn, sondern auch der Heilige Geist. Er ist jemand, der für dich ist. Er ist jemand, der zu dir steht. In 1. Mose 1, 26, da heißt es, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. In unserem Bild, uns ähnlich. Lasst uns. Jetzt kannst du sagen, okay, spricht der Gott so in der Pluralis Majestatis, also weil er der Herr ist, Gott ist und so wie so ein König sagt, lasst uns jetzt das Land einnehmen, ne? Oder so. Oder komme er her, der kleine Wurm, ja? Oder so. Nee, ich glaube nicht, dass Gott in diesem Pluralis Majestatis spricht. Und dann gibt es auch noch so eine Pluralform, die so ein bisschen herablassend ist, das kennt man vielleicht zu älteren Leuten. Ah, haben wir heute schon gegessen? Ja? So in dieser Form. Nee, ich glaube auch, dass Gott nicht so spricht. Ich glaube, hier sehen wir so ein innertrinitäres Selbstgespräch Gottes, der sich komplett entschließt, lasst uns, Vater, Sohn und Heiliger Geist, lasst uns Menschen machen, uns ähnlich in unserem Bild. Der Vater hat geschaffen, Epheser 3, 14 bis 15, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf der Erde benannt wird. Der Herr, also Gott, wird, weil er alles geschaffen hat, Vater genannt. Gott ist auch dein Schöpfer. Er ist dein Vater. In Johannes 1, 1 bis 3, eine ganz schwierige Stelle, aber da lesen wir über Jesus was ganz Verrücktes. Im Anfang war das Wort. Es geht um Jesus. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Alles, was wir hier auf dieser Welt sehen, ist auch durch Jesus geworden. Jesus hat miterschaffen. Er ist da nicht rauszunehmen. Der Heilige Geist hat geschaffen. Wir lesen es in 1. Mose 1, Vers 2. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Während er darüber schwebt, eine andere Bibelübersetzung sagen, und er vibrierte über den Wassern. Oder er brütete über den Wassern. So wie eine Henne auf dem Ei brütet etwas aus. So der Heilige Geist, er brütet darüber und er bringt die Schöpfung in Gang. Und eine der erstaunlichsten Bibelstellen finde ich Hiob 33, Vers 4. Da heißt es, der Geist Gottes hat mich gemacht. Und der Atem des Allmächtigen belebt mich. Der Heilige Geist hat dich gemacht. Und sein Atem, auch hier Geist und Atem, du könntest dieses Wort austauschen. Du könntest sagen, der Atem Gottes hat mich gemacht und der Geist des Allmächtigen belebt mich. Er ist es, der dich belebt. Er ist es, der kommt und dir Kraft schenkt, der seine Dynamis vom Himmel mitbringt. Ich glaube, wir leben in einem Zeitalter des Heiligen Geistes. Man kann die Bibel so grob in drei Zeitalter einteilen. Das Zeitalter des Vaters, das Alte Testament. Im Alten Testament tritt die Person des Vaters in den Vordergrund. Er ist da, er ist der Richter, er ist Gott. Und dennoch lesen wir vom Heiligen Geist, der immer wieder wirkt. Er ist nicht untätig, aber so im Zentrum steht der Vater, steht Gott. Und wir als Christen glauben rückblickend auch Jesus im Alten Testament zu finden. Auch er ist da am Wirken und am Handeln. Besonders vorausschattend prophetisch auf das, was kommen soll. Und dann kam das Zeitalter des Sohnes, wo Jesus Mensch wurde. 100% Gott und 100% Mensch. Unter uns wirkte, handelte, lebte, lehrte, Dämonen austrieb, Kranke gesund machte. Seine Jünger ausgebildet hat, auch all diese Dinge, die er getan hat, dann auch seinen Jüngern übertragen hat, die dann auch diese Dinge getan haben. Sie haben ihn berührt, betastet. Das war das Zeitalter des Sohnes. Und nicht der Vater starb am Kreuz, auch nicht der Heilige Geist, sondern Jesus starb am Kreuz. Da sehen wir, es sind drei, eins und doch irgendwie sehr schwer zu erfassen. Jesus starb am Kreuz. Und als er wieder auferstanden war und es sich seinen Jüngern gezeigt hat, hat er seine Jünger angepustet und hat gesagt, empfangt Heiligen Geist. Und dann hat er später gesagt, wartet in Jerusalem, bis dass der Heilige Geist, die Verheißung des Vaters, auf euch gekommen ist. Wartet in Jerusalem. Und zu Pfingsten startete dann das Zeitalter des Heiligen Geistes. Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Und er sandte den Heiligen Geist zu uns. Seit Pfingsten ist das Zeitalter des Heiligen Geistes angebrochen. Der Vater sendet uns seinen Geist. Und in dieser Zeit leben wir noch. Der Vater ist im Himmel. Sein Sohn sitzt zu seiner Rechten. Und durch seinen Geist, der hier bei uns ist, ist er präsent. Er ist es, der mit uns, in uns, an uns wirkt. Und mit dem wir eine Beziehung haben dürfen. Eine Beziehung, die ganz eng ist. Eine enge Beziehung. Eine Beziehung zu allen drei Personen. Vielleicht hast du heute Morgen schon gesagt, Guten Morgen, Heiliger Geist. Wow, wir starten jetzt gemeinsam diesen Tag. Es ist dein Zeitalter. Erfülle du mich, erfass mich ganz und lass deinen Geist durch mich fließen hinein in den Tag. Klasse. Und wir sehen in der Bibel ganz viele Bibelstellen. Das könnt ihr jetzt nicht mitlesen, es ist nur ganz klein. Es soll ein Appetithäppchen sein für die Kleingruppen. Also nächste Woche, wenn du mehr erfahren willst, geh in die Kleingruppen. Da kannst du es dann genauer hören, genauer lesen. Da lesen wir in der Bibel, dass der Heilige Geist spricht. Er spricht. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Er möchte sprechen. Und er spricht und er tut es. Und du sollst seine Stimme kennenlernen. Und da, um jemanden sprechen zu hören, brauchst du eine Beziehung mit ihm. Wir haben es nötig, eine Beziehung anzufangen, auch mit dem Heiligen Geist. Er vermittelt zwischen Gott und uns. Er ist der Mittler. Ja, du kannst sagen, wie er, seine Aufgabe ist so ein bisschen, kennt ihr Stille Post? Ja, so, er sitzt zwischen Gott und, ich setze mich mal dazwischen euch, ja, so. Ne, du sagst mir was, ja, und dann sage ich es weiter. Auto. Was habe ich gesagt? Auto, ja, klar. Genau. So, der Heilige Geist ist der, der flüstert, der zwischen uns sitzt, zwischen Gott und dir. Und der vermittelt das, was von dir geredet wird, gebetet wird, und er gibt es weiter an den Vater. Und umgekehrt auch. Gott möchte zu dir reden durch den Heiligen Geist. Er bezeugt, dass du ein Kind bist. Er sagt zu dir, hey, du bist ein Kind Gottes. Gnade Gottes ist da für dich. Er ist es, der diese Dinge in dir lebendig macht. Er wirkt und gibt Gaben. Es gibt unheimlich viele tolle Gaben. Wir werden in den nächsten Wochen darüber hören, welche Gaben, welche Geschenke er für dich bereithält. Er führt, befiehlt und leitet. Hey, wir brauchen eine Beziehung mit dem Heiligen Geist. Und wie es so ist in Beziehungen, da gibt es manchmal Höhepunkte und auch Tiefpunkte. Ja, Beziehungen zu haben, ist nicht einfach. Da muss man auch manchmal durch. Dann gibt es auch manchmal Dinge, die sind nicht so angenehm. Und auch mit dem Heiligen Geist, weil er eine Person ist, kannst du ihn auch belügen. Die Bibel gibt uns Zeugnisse darüber, dass man den Heiligen Geist belügen kann. Dass du ihn beleidigen und verletzen kannst. Dass du ihn lästern und betrüben kannst. Das wollen wir alles nicht. Aber es ist möglich, weil wir eine Beziehung mit dem Heiligen Geist leben sollen. Der Heilige Geist ist so groß, er ist so mächtig und er lässt sich nicht in eine kleine Predigt packen. Heute Morgen am Esstisch hat meine Frau und ich, am Frühstückstisch, hat meine Frau mit mir drüber geredet. Ja, wie erzählst du das heute? Und ich habe gesagt, ja, ich möchte so ein bisschen die Person des Heiligen Geistes vorstellen. Ja, wer er ist, nicht so sehr, was er tut, aber man kann das gar nicht trennen. Von dem, er ist etwas, er ist Gott und er tut unheimlich viel. Aber was er so alles tut, das werden wir in den nächsten Wochen hören. Johannes 14, Vers 17, da heißt es, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, den sende ich euch, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, eine Beziehung haben. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das ist es, was der Heilige Geist als Person machen möchte. Er möchte bei uns sein, er möchte in uns sein. Und dann gibt es Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Das sind drei Präpositionen. Er ist bei uns, er will in uns sein und er will auch auf uns kommen mit seiner Kraft. Er ist es, er ist Gott. Wir als Gemeinde brauchen ihn. Und ich wünsche mir, dass wir wie dieser Düsenjet starten, immer mehr Gas geben, Gas geben, Gas geben, bis wir in unsere Berufung reinkommen und diesen Überschallknall erleben und dann hineinkommen in diese Geschwindigkeit, in diese Weite und in diese Dimensionen und in dem, was Gott für uns vorbereitet hat. Denn es gibt viel mehr. Es gibt viel mehr. Ich möchte dich einladen, ganz neu zu sagen, Heiliger Geist, ich will dich kennenlernen. Heiliger Geist, ich möchte eine Beziehung mit dir anfangen. Heiliger Geist, du bist Gott und ich will dich kennenlernen. Und ich möchte auch den Vater und den Sohn, den wollen wir nicht rausklammern. Aber es geht heute mal, wir wollen auf diese Facette der Dreieinigkeit ein Auge drauf werfen und sagen, wir wollen dich kennenlernen. In deiner Kraft, in deiner Liebe, in deiner Dynamik und in dem, was du mitbringst. Deine Gaben, deine Wirkungen in unserer Mitte, das wünsche ich mir. Das brauche ich, damit ich von dir begeistert und begeistert werde.